Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Das Länderspieljahr 2019 ist vorüber. Es war ein Jahr des Umbruchs, zu dessen Start Jogi Löw im März ja mit Boateng, Hummels und Müller gleich drei altgediente Nationalspieler ausgemustert hatte, viel Kritik dafür auch kassiert hat, dann aber mit einem verjüngten Team am Ende souverän die EM-Qualifikation und sogar den Gruppensieg unter Dach und Fach gebracht hat und das mit 30-7 Toren. Nur vier Nationen haben in der EM-Qualifikation eine bessere Tordifferenz aufzuweisen als der DFB. Der 2-4 Niederlage gegen die Niederlande standen am Jahres Ende dann zwei Unentschieden und sieben Siege gegenüber, die letzten beiden zuletzt mit 4-0 gegen Weißrussland und 6-1 gegen Nordirland. Das sind jetzt erstmal Erfolge auf dem Papier, aber was diese Erfolge bedeuten, wie ist das überhaupt dann im Gesamtkontext des Jahres des DFB einzuschätzen und was bedeutet das alles mit Blick auf die EM-Chancen dann im nächsten Jahr und kann sich der DFB mit diesem Jahr aus der omnipräsenten Kritik herauswinden? Darüber sprechen wir jetzt mal hier auf meinsportpodcast.de im Sportplatz mit Alexander Barklage, Redakteur bei der NOZ. Moin Alex.
Moin Moin.
Alex, wie bist du denn zufrieden mit den letzten beiden Auftritten der deutschen Mannschaft, dem 4-0 gegen Weißrussland und dem 6-1 gegen Nordirland?
Also vor allen Dingen das gestrige Spiel gegen Nordirland war natürlich aus Sicht der Nationalmannschaft ein versöhnlicher Abschluss. Auch wenn es da um nichts mehr ging. Natürlich ging es für Deutschland auch um den Gruppensieg, aber für die Nordiren ging es um nichts mehr. Muss man trotzdem sagen, dass man erstmal 6 Tore gegen die machen muss. Vor allen Dingen offensiv war das ganz ansehnlich und wie Löw ja auch sagte, war das ein ganz guter Jahresabschluss für die DFB-Elf, für ein, wie du ja schon angedeutet hattest, Umbruchsjahr, auch wenn Serge Gnabry gestern gesagt hat, dass er dieses Wort Umbruch nicht mehr hören kann.
Irgendwann muss so ein Umbruch ja auch mal erfolgt sein, aber man ist ja irgendwo trotzdem noch drin. Deshalb ist es natürlich auch so, dass Jogi Löw ja auch permanent zum Umbauen gezwungen wurde. Jetzt zum Beispiel auch die Verletzung von Niklas Süle, die ihn dann ja dazu ja genötigt hat, auch in der Abwehr dann doch nochmal kurzfristig umzubauen. Das sind natürlich dann auch alles so Schwierigkeiten, die Löw im Laufe des Jahres dann gestellt gekriegt hat, auf die er reagieren musste und was bei einem Umbruch ja nicht unbedingt einfach ist.
Ich finde, das ist in der Tat auch ein Argument pro Löw, dass er mit diesen Widrigkeiten zu kämpfen hatte und ich erinnere mich an die letzte Länderspielwoche, als es so viel Absagen gehagelt hat, als da, glaube ich, gegen Argentinien eine Mannschaft aufgelaufen ist, die so wahrscheinlich nie wieder auflaufen wird und durch die Verletzung von Süle ist natürlich der Abwehrchef schlechthin bei den Deutschen jetzt erstmal verletzt und ich finde im Großen und Ganzen, Löw hat ja auch gesagt, er wollte sich so ein bisschen auch einspielen. Das konnte er vor allen Dingen in der Defensive halt überhaupt nicht und das ist, glaube ich, auch die größte Achillesferse jetzt im Hinblick auf die EM 2020.
Einmal das und zum anderen das, wo er auch ja noch dran arbeitet, was Toni Kroos dann gestern auch angemahnt hat, Konstanz. Denn die deutsche Mannschaft, auch gegen Nordirland, da waren wieder Phasen drin, wo es dann eben nicht so ganz lief. So über 90 Minuten ein Stiefel runterspielen, wie zum Beispiel auch die erste Halbzeit gegen Argentinien. Das kriegt die Mannschaft noch nicht hin.
Das stimmt. Das könnte man jetzt natürlich wieder mit mangelnder Erfahrung abtun. Kroos ist ja im Moment mit Abstand der erfahrenste Spieler, Feldspieler. Wenn Manuel Neuer nicht im Tor steht, obwohl er auch immer wieder gesagt wird, zwar junge Mannschaft, aber die jungen Spieler haben ja auch schon relativ viel Erfahrung. Wenn man jetzt zum Beispiel Gnabry nimmt oder Kimmich, die spielen ja bei Bayern noch Champions League. Kimmich war ja auch schon bei der WM dabei. Also klar, daran wird gearbeitet, aber mal ganz ehrlich, welche Nation bekommt das schon hin, über 90 Minuten konstant guten Fußball zu spielen? Aber klar, das ist der Knackpunkt, dass es meistens nicht über 90 Minuten geklappt hat, sondern, wie du schon gesagt hast, gegen Argentinien eine gute erste Halbzeit und dann eine schlechte zweite Halbzeit.
Genau, und dann war es ja am Ende kein Sieg, nachdem man 2-0 geführt hatte, sondern ein 2-2. Und ähnlich war es ja auch gegen die Niederlande schon in diesem Jahr, dass man dann eben so zwei Gesichter gezeigt hat. Nur war das noch relativ am Anfang des Jahres, also am Anfang des Umbruchs.
Ja, das stimmt. Ja klar, dieses vor allen Dingen dieses Spiel in den Niederlanden, was Deutschland dann auch glücklich im Ende dann, glaube ich, auch in der letzten Minute gewonnen hat, War für Löwen im Nachhinein natürlich auch ein wichtiges Spiel, dass man mal ein Zeichen gesetzt hat und in den Niederlanden gewonnen hat. Und natürlich auch das Rückspiel in Hamburg, erinnere ich mich, dass Deutschland ja auch geführt hat und sich das dann halt noch leben lassen. Und ja, das ist halt das, was woran es natürlich aber auch schwierig ist zu arbeiten, sowas über 90 Minuten hinzukriegen. Das kann man jetzt nicht trainieren, sondern weiß ich auch nicht, das kommt dann mit dem, ich glaube, wenn es erstmal so ein bisschen läuft und die Mannschaft sich jetzt einspielt, was jetzt nicht mehr so großartig möglich ist, bei, glaube ich, nur noch 2 Spielen Ende März, und dann ist ja schon die EM. Das wird natürlich der entscheidende Faktor sein, klar. Aber wie gesagt, die Achillesferse sehe ich halt erstmal vor allen Dingen in der Defensive.
Genau, da ist es so, dass die Mannschaft da zu viel noch Chancen des Gegners zulässt. Jetzt gucken wir auf die Statistik. Ich hatte sie vorhin schon mal gesagt, 30-7 Tore. Das sieht jetzt erstmal nicht nach großen defensiven Problemen aus. Wenn man dann aber überlegt, gegen wen die Mannschaft da gespielt hat, Estland, Nordirland, Weißrussland, das ist ja jetzt nicht die allererste Garde in Europa, dann kann das noch nicht so richtig als Gradmesser taugen. Und gerade gegen diese Mannschaften gab es ja auch immer mal 10, auch wenn man zu 0 am Ende gespielt hat, wo es dann doch nochmal brannte. Und gegen die Holländer oder gegen die Niederländer, da hat es dann nicht nur gebrannt, da hat es dann auch geklingelt.
Ja, also ich erinnere auch an das an Mittwoch, als Weißrussland auch, glaube ich, sogar eine Chance zum 1-0 hatte, den Neuer da ganz gut rausgefischt hat. Ja, natürlich. Also 7 Gegentore klingt jetzt erstmal nicht viel. Die Hälfte davon oder über die Hälfte haben sie auch gegen die Niederlande dann kassiert, glaube ich. Ne? Ja. 4-2 haben sie, glaube ich, verloren und
3-2 gewonnen. Also
6 Stück. 6, genau, 6 Stück. Ne? Also es waren schon relativ viele gegen die Top-Teams. Ja, das ist schon eine Sache, dass man wenig zu null gespielt hat. Aber da, finde ich, muss man halt auch sagen, dass vor allen Dingen in der Defensive halt extrem viele Leute natürlich auch immer gefehlt haben.
Das stimmt. Das ist natürlich was du vorhin auch sagtest, mit Einspielen. Das müsste natürlich sein, gerade in so einer Defensivformation, die Löw ja auch ausprobieren wollte. Bevor wir auf die Defensive nochmal kommen, lass uns offensiv gucken. Denn da hast du den einen, der ja ein großer Gewinner ist, dieser Nationalmannschaftssaison, schon genannt, Serge Gnabry. Das sind ja großartige Bilanzen, die der aufzuweisen hat. 10 Tore bei 8 Einsätzen.
Ja, Wahnsinn. Ich habe gerade noch eine Statistik gelesen auf Gerd Müller Spulen. 13 Länderspiele, 13 Tore. Das hat nur Gerd Müller vorher geschafft. Ja, Wahnsinn. Also muss man auch wirklich sagen, das, was Jogi vor einiger Zeit gesagt hat, dass Serge Gnabry bei ihm immer spielt, das ist jetzt einfach gesetzt. Wie es früher Thomas Müller war, ist es jetzt Serge Gnabry. Ja, Wahnsinn, was der Typ für einen Lauf hat. Auch was das für ein guter Typ ist. Also nicht nur auf dem Platz, sondern ich finde auch mit seinen Statements ist er immer auf den Punkt genau. Ist halt vorne echt, mittlerweile muss man schon fast sagen, Weltklasse, auch wenn jetzt Löw gesagt hat, Weltklasse wird man dann halt erst, wenn man ein großes Turnier gespielt hat. Aber im Moment ist er so der Offensivgarant. Und wenn man mal sieht, dass ein Leroy Sané vorher ja eigentlich der Hoffnungsträger war, der jetzt mit dem Kreuzbandriss ausfällt, wenn der jetzt noch wiederkommt und einigermaßen fit wird zu EM, dann ist es, also offensiv wird man da alles andere als Angst und Bange. Da vor allen Dingen, ganz im Gegenteil, da sieht's, ich will jetzt nicht schwärmen oder sagen, es sieht rosig aus, aber da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Und gut aufstellen könnt ihr euch auch, was Live-Sport angeht, nämlich mit Magenta Sport, der Live-Sport-Plattform, mit der ihr neben Eishockey und Basketball live auch jede Menge Fußball bekommt. Dritte Liga zum Beispiel, die Frauen-Bundesliga oder auch FC Bayern TV Live. Denn auch das ist im Programm von Magenta Sport enthalten und liefert euch tägliche Live-Inhalte von der Säbener Straße und damit natürlich auch von Serge Gnabry. Empfangen könnt ihr Magenta Sport zum Beispiel per Smart TV oder online mit dem PC unter www.magentasport.de oder mit der Magenta Sport App für Smartphone und Tablet. Und das Beste, ihr als Podcast-Hörer könnt aktuell auch noch sparen. Wenn ihr euch nämlich für das Magenta Sport Jahresabo entscheidet, guckt ihr 12 Monate, zahlt aber nur 9. Denn bei Buchung eines Magenta Sport Jahresabos, da sind die ersten 3 Monate kostenlos. Danach kostet das Ganze nur 9,95 im Monat. Alle Infos unter www.magentasport.de/aktion/podcast. Und da müsst ihr einfach nur folgenden Gutscheincode eingeben, um in den Genuss dieses exklusiven Angebots zu kommen. Ich diktiere 14705114800787. Zur Sicherheit haben wir diesen Code und natürlich auch die Adresse, wo ihr ihn eingeben müsst, um ins Angebot zu kommen, unter diesem Podcast in den Shownotes auch nochmal reingeschrieben. Aber zurück zur Nationalmannschaft, zurück zu Serge Gnabry. schön zu sehen, dass Gnabry eben auch im Zentrum aktiv wird und auch gefährlich ist, vielleicht sogar aktiver als auf der Außenposition, die er bei Bayern München bekleidet.
Ja, wirklich. Also er fühlt sich da halt irgendwie auf beiden Positionen pudelwohl, weil er trifft sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft. In der Nationalmannschaft toremäßig natürlich noch mehr als bei Bayern. Gut, da spielt natürlich vorne auch ein Lewandowski. Der trifft ab und zu auch mal. aber ja, total variabel einsetzbar, total super. Also ihn vorne in der Spitze, Werner ist im Moment top drauf. Gut, bis zur EM ist es natürlich noch über ein halbes Jahr. Da weiß man natürlich nicht, wie sie dann in Form sind, aber zusammen mit Leroy Sané und auch einem Brand, der natürlich auch immer wieder für Offensivakzente sorgen kann, sind wir da ganz gut aufgestellt.
Brand, der mir allerdings noch sehr viel Licht und Schatten hat und das in ziemlich konstantem Wechsel, also sehr inkonstant noch ist, sowohl im Trikot der Nationalmannschaft, aber auch bei Borussia Dortmund. Da wechseln sich wirklich tolle Szenen, manchmal mit haarsträubenden Ballverlusten ab. Der braucht auch noch mehr Erfahrung, oder wie würdest du es bei ihm einschätzen?
Ja, ich bin bei Brandt auch echt zwiegespalten. Er war bei der WM 2018 bei den blauen Ausscheiden mehr oder weniger der einzige Lichtblick, war irgendwie damals der Heilsbringer vor dem Südkorea-Spiel. Alle forderten irgendwie seinen Startelf-Einsatz.
Das war auch nicht schwer, die anderen waren ja auch alle grob schlecht.
Ja, das stimmt. Dann der Wechsel zu Dortmund. Alle haben gesagt, super, super Einkauf für Dortmund ist er auch. Er hat ja auch nicht so viel in Anführungsstrichen gekostet. Aber ich bin ja ganz bei dir. Für mich ist er noch ein bisschen, mal ist er Weltklasse, mal ist er Kreisklasse, jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Die Konstanz fehlt bei ihm. Er hat natürlich irgendwie, wie jeder sagt immer, hätte ja irgendwie dieses Händchen für auch diese Momente. Er hat jetzt gestern auch noch ein schönes Tor gemacht gestern. Aber ich finde auch, also ich würde ihn im Moment, sage ich mal, wenn jetzt alle Spieler bei Deutschland fit wären, nicht in der Startelf sehen.
Nee, da muss er noch ein bisschen nachlegen auf jeden Fall, um da von Jogi Löw dann am Ende vielleicht auch berufen zu werden. Also Brandt nicht unbedingt ein Gewinner dieses Länderspieljahrs, aber Serge Gnabry war es auf jeden Fall. Wie würdest du da noch zu den positiven Spielern zählen, die sich aufgedrängt haben bei Löw, die jetzt vielleicht auch davon profitiert haben, dass er diesen Umbruch eingeleitet hat?
Also ich muss natürlich sagen, auch wenn es jetzt natürlich offensichtlich ist, aufgrund der letzten beiden Spiele auch, ist Leon Goretzka, der ja auch lange verletzt war, jetzt auch für Bayern nicht so viel gespielt hat in dieser Saison. Aber Löw hat ja gestern auch gesagt, dass er eher ein Spieler ist, der als Mittelfeldspieler auch relativ torgefährlich ist und auch immer wieder nachstößt in diese freien Räume und auch so als Verteidiger halt schwer greifbar ist. Und also er ist in der Offensive auf jeden Fall auch ein Gewinn, obwohl er eigentlich ja gar nicht per se ein Offensivspieler ist, aber so als Achter kann er da, glaube ich, oder jetzt wäre sogar quasi auch noch offensiver gespielt hat jetzt gegen Nordirland, kann er echt eine gute Option sein, auch als Startelfspieler. Ansonsten Gewinner, richtige Gewinner außer Serge Gnabry, gab halt viel Licht und Schatten. Wenn wir jetzt bei Timo Werner bleiben, der jetzt aktuell in der Bundesliga trifft, wie er will, aber auch am Anfang des Jahres gar keine große Rolle spielt in der Nationalmannschaft. So richtige Gewinner, lass mich mal kurz mal überschlagen. Ja, Kimmich muss man nicht mehr, glaube ich, als Gewinner zählen. Der ist ja, der gehört zum Inventar.
Genau.
Der ist etabliert.
Man könnte vielleicht Lukas Klostermann noch nennen, den Leipziger, auf der Außenposition.
Stimmt, der hat sich auch bewährt, finde ich. Halsenberg auf der anderen Seite war jetzt verletzt, ist bestimmt auch ein Gewinner nicht, aber ist bestimmt auch positiv aufgefallen auf den Außenpositionen. Gestern hat Hector sich mal wieder ins Scheinwerferlicht gespielt, nachdem er lange Zeit überhaupt gar nicht mehr, auch aufgrund dessen, dass er bei Köln natürlich auch nicht überragend gespielt hat. Gestern hat er natürlich richtig gut gespielt, vor allen Dingen in der Offensive. Außenpositionen hinten sind eh noch so ein bisschen eine Problemzone. Ich finde auch, auch wenn es sich irgendwie doof anhört, ist Toni Kroos auch ein Gewinner, weil er stand ja auch schon in der Kritik, aber jetzt so in den letzten Spielen hat er halt schon gezeigt, dass er der Spieler auf dem Platz ist bei der deutschen Nationalmannschaft. Mit den Pässen, die er auch gespielt hat und mit der Übersicht, die er hat, ist er natürlich jetzt der Dreh- und Angelpunkt der deutschen Mannschaft.
Die Erfahrung von Toni Kroos aus seinem Verein aus Real Madrid oder von Real Madrid aus Champions League en masse, die kommt natürlich zum Tragen, einer von nur noch zwei Weltmeistern im Kader der deutschen Mannschaft, zusammen mit Manuel Neuer, über den wir gar nicht diskutieren brauchen. Da hat sich Jogi Löw
Matthias Ginter.
Genau,
Matthias Ginter,
das wäre der nächste gewesen, den ich dann,
stimmt,
der dritte Weltmeister, der allerdings nicht gespielt hat in Brasilien damals, aber der natürlich gegen Weißrussland auch stark gespielt hat, den Löw ja mehr oder weniger durch die Not gezwungen, dass ihm die Abwehrspieler ausgegangen sind, dann ja letztlich zu seinem Abwehrchef jetzt erstmal befördert hat.
Ja, ist doch total witzig, dass wir beide ihn auch, du hast ihn nicht vergessen, aber ich habe ihn vergessen. Das sagt er selbst, dass er so der unterschätzte Spieler ist, das hat Löw ja auch zu ihm gesagt, aber er kann sich halt total auf ihn verlassen. Er ist immer so ein unscheinbarer Typ, deswegen ja, fällt er halt oft auch durchs Raster, aber klar, er hat sich vor allen Dingen mit seinem wunderbaren Hackentor da natürlich in den Vordergrund gespielt. Aber nein, ich glaube auch, wenn man jetzt sieht, aktuell mit der Verletzung von Rüdiger, den man ja auch immer nicht vergessen darf, der noch da ist, und Niklas Süle, würde ich jetzt, Stand jetzt, auch Ginter auf jeden Fall in der Defensive spielen lassen, auf jeden Fall.
Einer, der auf jeden Fall dann, ja, möglicherweise dann auch bei der EM im nächsten Jahr dann zum Zuge kommt. Wir hatten vorhin über die Außenposition gesprochen. Was machen wir mit Nico Schulz? Der bleibt auch so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten.
Ja, gefühlt ist es mit Nico Schulz genauso wie mit Brandt. Da wechseln sich Licht und Schatten ab, im Verein wie auch in der Nationalmannschaft. Ich erinnere mich an das Spiel in den Niederlanden, als er richtig gut gespielt hat. Da hat er noch das Siegtor geschossen. Da haben wir irgendwie schon gedacht, jetzt hätten wir wieder jemand für die Außenbahn. Jetzt hat Hector eine ganz gute Partie gespielt. Wie gesagt, also die Außenposition mit Klostermann und Halstenberg, die finde ich, dass jetzt nicht weltklassemäßig machen, aber sag ich mal okay machen, sind das schon links und rechts ein paar, sind das schon Positionen, die, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, noch verbessert werden können.
Was hältst du von Marco Reus? Ich meine, wenn der einen richtigen Lauf hat, wenn der richtig gut spielt, das kennen wir von den Spielen mit Borussia Dortmund, dann ist der unverzichtbar, aber in der Nationalmannschaft hat man so das Gefühl, so richtig braucht man ihn aktuell nicht, zumindest nicht in der Form, in der er aktuell ist.
Ja, bin ich auch ganz bei dir. Also Marco Reus ist für mich auch, so leid es mir tut, er ist halt leider zu verletzungsanfällig und er schafft es halt auch nicht, da Konstanz reinzubringen, was natürlich total traurig für ihn ist. Aber wie du auch schon sagtest, in Topform ist er natürlich auch in der Nationalmannschaft unverzichtbar, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall jemanden, der immer spielen kann. Aber jetzt ist er auch bei Dortmund, ich erinnere an das 3:2 gegen Inter Mailand, wo er auch, glaube ich, gar nicht gespielt hat. Ne? Da hat er, war er verletzt, auch nicht vermisst wurde in dem Sinne. Ja, es ist für ihn ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass er 100% fit ist. Und wenn er 100% fit ist, dann spielt er auch in der Nationalmannschaft. Solange das nicht der Fall ist, ist es immer so ein Zwiespalt, aber ich glaube, wenn er ein bisschen an seine Form anknüpfen kann, ist er natürlich auch im EM-Kader dabei, keine Frage.
Wie schätzt du denn jetzt die Lage rund um den DFB ein? Es gab ja vor diesen letzten beiden Länderspielen des Jahres sehr viele Berichte dann auch darüber, wie unzufrieden die Öffentlichkeit mit der Leistung des DFB auf dem Platz auf der einen Seite ist, aber zum anderen auch mit der Leistung des DFB neben dem Platz. Also in puncto Volksnähe hätte der DFB natürlich noch gewaltig Luft nach oben. Die Ticketpreise sind viel zu hoch, um auch eine Identifikation mit der Nationalmannschaft herbeizuführen. Dazu sind die Anstoßzeiten nicht so, dass sie familienfreundlich wären. Wie positionierst du dich in diesen Fragen? Was sagst du dazu?
Also ich habe mich gestern auch in meinem Job als Sportredakteur damit befasst, wo war das die DFB ungefähr, klar, was neben dem Platz passiert, da macht der DFB im Moment nicht so eine richtig total super Rolle. Ich bin da kein Schwätzer und ich hau nicht immer total drauf zum Thema Anstoßzeiten. Das ist ja irgendwie ein altbekanntes Problem. Das ist jetzt kein Problem, was sich irgendwie jetzt neu aufgetan hat, dass sie um 20.45 Uhr spielen, dass das von den übertragenen TV-Sendern so gewollt ist. Da Money makes the workaround, da kann der DFB jetzt wahrscheinlich auch nichts für. Das war aber früher auch so. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Problem, das irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren aufgetreten ist. Was diese ganze Vermarktungsmaschinerie angeht, rund um, was ja im Bereich von Oliver Bierhoff als Manager liegt, finde ich schon, dass sich der DFB da ein bisschen, dass es ein bisschen too much alles geworden ist. Es gibt ja auch diese Kritik, dass es zu wenig Volksnähe gibt. Es nach der WM hatte Bierhoff gesagt, dass es mehr öffentliche Trainings geben soll. Die gab es irgendwie einmal in den letzten zwei Jahren. Die Ticketpreise, ja, die sind hoch, aber ich habe gestern auch mal geguckt, in England oder in Frankreich sind sie ähnlich hoch. Das kann man natürlich immer als Grund vorschieben, wenn es sportlich natürlich auch nicht läuft. Ich glaube, auch diese Übersättigung der Spiele, die Probleme haben halt nicht nur die Deutschen, die haben halt natürlich auch die anderen großen Nationen. Ich glaube einfach, dass man generell ein bisschen demütiger sein müsste beim DFB. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher Nationalspieler das gesagt hat. Ich glaube, es war sogar Goretzka. Fußball bleibt halt ein Volkssport und damit sollte man, ist das, glaube ich, auch ganz gut eingeordnet, dass man, was das angeht, so ein bisschen nicht immer davon ausgehen kann, dass man volle Stadien hat. Also das ist halt so, vielleicht ist es dieser richtige Weg, den Spanien auch einschlägt, dass sie auch, wie Deutschland es ja auch bei den Freundschaftsspielen gemacht hat, einfach gegen Weißrussland halt nicht in Gladbach spielt, sondern vielleicht in Wolfsburg oder in Nürnberg oder in Dresden zum Beispiel oder ja. So. Also diese Strategie finde ich ganz okay. Also klar, da lässt sich noch viel machen, vor allen Dingen auch, was Volksnähe angeht, auf jeden Fall. Aber wie es halt immer so ist, es kommt und geht mit dem Erfolg. Mhm. Jogi hat gesagt, wenn die EM wiederkommt, näher rückt, dann wird das auch alles wieder besser. Ja, und der Erfolg übertüncht natürlich da immer einiges.
Und jetzt gab es ja zumindest zwei erfolgreiche Spiele, 10-1 Tore in den letzten zwei Spielen. Also das führt dann vielleicht auch ein bisschen dazu, dass die Fans dann auch zu den nächsten Länderspielen wiederkommen. Aber du hast schon gesagt, du bist relativ positiv gestimmt, was die deutsche Nationalmannschaft angeht in Richtung EM. Wenn du nochmal auf den Punkt bringst, wo fehlt's genau dran? Also Automatismen, das eine, Konstanz, das andere, ist es das schon?
Also ich glaube schon, dass es haben jetzt ja auch alle Beteiligten gesagt, dass sie sich nicht als Top-Favoriten sehen oder als Favoriten nächstes Jahr bei der EM 2020. Ich bin derselben Auffassung, dass einige Nationen da ein bisschen besser aufgestellt sind. Ich glaube trotz alledem, auch wenn man halt die Offensive sieht und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie sich noch ein bisschen besser einspielen in einem halben Jahr, kann Deutschland auf jeden Fall für eine Überraschung gut sein. Also ob das jetzt Viertelfinale ist oder Halbfinale oder wie auch immer. Das ist halt so eine Frage. Du kannst ja im Viertelfinale gegen Frankreich spielen und dann irgendwie im Elfmeterschießen ausscheiden. Dann ist es trotzdem irgendwie, finde ich, ein Erfolg. Ich glaube, die größte Achillesferse, hatte ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, ist, dass man defensiv einfach sich überhaupt nicht eingespielt hat. Und das ist halt ein großer Faktor, wenn es halt, man baut ja immer eigentlich normalerweise auf einer stabilen Defensive auf. Das kann Deutschland im Moment halt nicht, weil mit Rüdiger und vor allen Dingen halt mit Süle, die beiden Spieler, die sich Löw wahrscheinlich da hinten als Stammspieler ausgedacht hätte, jetzt überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und da ein bisschen, wenn ich gestern Emre Can gesehen habe in der Innenverteidigung, da ein bisschen rumexperimentiert werden musste. Aber wenn sich das Problem beheben lässt, bin ich eigentlich ganz gut gestimmt, was
zumal,
das angeht.
Zumal die deutsche Mannschaft ja in der Vorrunde komplett zu Hause spielt. Alle drei Spiele der Gruppenphase werden in München ausgetragen.
Ja, dieser Auslösungsqualifikationsmodus mit der Nations League und mit diesen Playoffs, die da jetzt noch anstehen, ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Ja, dadurch, dass Ungarn sich jetzt nicht direkt qualifiziert hat, hat Deutschland jetzt diese drei Heimspiele. Es könnten mit Frankreich und Portugal könnten sie irgendwie in die Gruppe kommen. Dann wird's natürlich schwierig. Das muss man jetzt mal abwarten, da muss man jetzt auch nicht zu viel spekulieren. Also ich glaube schon, dass Deutschland sich aufgrund dessen, dass es diese 24er EM ist und sich tatsächlich auch sogar noch die besten Gruppendritten durchsetzen, dass Deutschland sich auf jeden Fall also fürs Achtelfinale qualifizieren wird. Davon, denke ich mal, ist auszugehen, egal wen sie jetzt da in der Gruppe bekommen. Das bekommen sie hin. Und wie gerade schon gesagt, ich glaube schon, dass Deutschland da bei einem guten Verlauf mit ein bisschen Glück auch zu einer positiven Überraschung werden könnte.
Und Glück gehört natürlich auch dazu, wenn es darum geht, dass möglichst nicht Verletzungen die Problematik für Jogi Löw dann im nächsten Jahr darstellen. Das hat er nämlich auch gesagt. Er hofft, dass wir im März keine Spieler haben, die lange ausgefallen sind in den ersten ein, zwei Monaten und vor allen Dingen dann natürlich auch nicht weiter ausfallen. Also mit voller Kapelle, was ja dann auch wieder zum DFB aktuell passt, dann zum Höhepunkt zur EM zu fahren. Ach ja, die Blasmusikkapelle, was sagst denn du dazu? Als Norddeutscher. Ich kann damit nichts anfangen.
Ich habe das Spiel ja verfolgt am Mittwoch und ich war auch, ich habe gedacht, wir wären in den Niederlanden, aber wo das ja gang und gäbe ist, dass die Blaskapelle das spielt. Ich habe dann auch erst im Nachhinein mitbekommen, dass sie tatsächlich auch vom DFB eingekauft wurde oder eingeladen wurde. Und jetzt in Frankfurt war ja auch eine Blaskapelle. Mei, das sind so Randerscheinungen. Kann man machen, Muss man nicht machen.
Kann man machen, muss man nicht machen. Schönes Stichwort. Wir sind auf jeden Fall weiter dran an der Nationalmannschaft, werden das Ganze, den Weg zur EM natürlich verfolgen hier auf meinsportpodcast.de und die EM selbstverständlich dann auch. Da kommt einiges im nächsten Jahr auf euch zu. Ich sag vielen Dank an Alex Barklage, Redakteur bei der NOZ. Danke, Alex.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.